Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Tobis Nachspielzeit. Viel Spaß beim Podcast rund um den Fußball abseits des Maschsees.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Tobis Nachspielzeit, dem Podcast, der sich so ein bisschen abseits von Hannover 96 bewegt und das große Ganze versucht im Blick zu haben und das auch zu besprechen. Nun wissen wir alle, wenn wir nach England schauen, es gibt Fußballnationen, in denen Investoren herrschen, wo viel Geld im Spiel ist, aber wenig Mitspracherecht. Das machen wir in Deutschland ein bisschen anders. Wir haben in Deutschland die 50-plus-1-Regel, die eben besagt, dass der Stammverein, auf welchem Wege auch immer, 50-plus-1 Stimmrecht an der Profigesellschaft haben muss oder auf Einfluss nehmen können muss auf den Profifußball, indem er die Mehrheit hält. Und es gibt allerdings da Ausnahmen von. Und da möchte ich ein bisschen genauer drauf schauen. Und ich habe mir zwei Gesprächspartner eingeladen, Fans von Teams, die 50-plus-1-Regel nicht erfüllen. Und zwar darf ich ganz herzlich begrüßen den Daniel. Daniel, du bist Wolfsburg-Fan und man findet dich auf Twitter unter dem Handle @kestorfer25. Hallo Daniel.
Ja, hallo, grüße dich.
Ich grüße dich, ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, natürlich, man macht das Beste draus und schauen wir mal, was der wunderbare Podcast heute so für uns bereithält. Wa?
Ja, ich bin auch sehr gespannt, aber wir sind nicht alleine, sondern ich habe noch den Marco eingeladen. Marco, du bist Fan von der TSG 1899 Hoffenheim. Man findet dich auch auf Twitter unter dem Handle @ripanti. Und Marco, wie geht es dir oder darf ich das nach dem letzten Spieltag überhaupt fragen?
Ja, es geht mir diese Woche noch ein bisschen schlechter als zuvor in der ganzen Saison, die halt auf keinen Fall so läuft, wie sich es der gemeine Fan erhofft hat. Aber was willst du machen? Ja, in so ein verkorkstes Corona-Jahr passt wahrscheinlich auch so eine halbgare Saison.
Vielleicht ist es so, ja. Da hast du vielleicht gar nicht Unrecht. Wobei, ich glaube ja, das habe ich gerade im Vorgespräch auch schon mal so leicht, diesen Scherz. Ich finde ihn zwar blöd, aber ich mache ihn trotzdem nochmal. Ich glaube ja, es lag an euren Trikotfarben. Also Marco, das war nicht zu ertragen.
Gut, wir sind auch nicht so glücklich mit denen, aber ich kann dir sagen, es lag an ganz anderen Dingen.
Ja, auch darüber können wir gerne nochmal sprechen. Das würde mich fast interessieren, wie man es denn schaffen kann, gegen Schalke 04 zu verlieren in der derzeitigen Situation. Ich gehe davon aus, ihr habt denen einfach den Rekord nicht gegönnt. Und also irgendeinen Grund muss es haben. Aber blicken wir zunächst einmal auf den VfL Wolfsburg. Daniel, weißt du, was interessant ist? Mein erstes Spiel im Stadion, was ich live gesehen habe, war tatsächlich ein Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg war gerade aufgestiegen in die zweite Liga. Also es war die Saison 92-93. Ihr wart mit einigen Ex-96ern gespickt, oder euer Kader war das. Und damals hat 96 3-1 gewonnen. Dann trennten sich aber irgendwie die Wege. Ihr seid dann 1997 aufgestiegen in die Bundesliga und spielt seitdem ununterbrochen in der höchsten Klasse. Einmal wäre es fast schief gegangen, aber da konntet ihr euch in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig durchsetzen, was ich doch durchaus, wie ich mich dann gefeiert habe, dass ihr das geschafft habt. Gucken wir mal so ein bisschen auf die Historie vom VfL. Ihr seid gegründet 1945, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und damals noch als der erste FC Wolfsburg. Ist das so richtig?
Ja, ich meine, das kommt ungefähr hin. Den ersten FC Wolfsburg gibt es ja immer noch.
Ach so.
Soweit. Aber du hast da, glaube ich, schon ganz gut recherchiert. Ich bin jetzt auch nicht mehr in Wolfsburg so oft unterwegs, bin jetzt im Süden Deutschlands, eher auf der Höhe von Hoffenheim. Von daher passt das vielleicht ja auch schon wieder so ein bisschen hier rein.
Sehr witzig.
Nichtsdestotrotz ist die Historie gar nicht so schlecht, so gegenüber manch anderen Vereinen. Ich meine, der erste FC Köln wurde sogar nach uns gegründet. Ja, jetzt kann man wieder sagen, okay, was ist das Thema Tradition, was bedeutet das alles? Heißt das jetzt die Gründung des Vereins? Ist es die höchstklassige Angehörigkeit der Fußballliga über Jahre hinweg oder wie auch immer? Also ich tue mich da mal ein bisschen schwer mit diesen Begrifflichkeiten. Aber wir können das hier ja nochmal so ein bisschen weiter aufdröseln. Also ich bin seit 1996 bin ich dabei, um da mal kurz darauf einzugehen, vielleicht, wie ich zum VfL gekommen bin, weil du das ja auch schon mal im Vorgespräch gefragt hattest, wie kommen wir da so hin? Ja, großartig aufgewachsen, 20 Kilometer von Wolfsburg entfernt. Papa hat mich mitgenommen, damals noch am Elsterweg mit ins Stadion. Ich meine, das erste Spiel war damals ein Spiel gegen den FSV Zwickau. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der zweiten Liga damals war oder einfach nur ein Freundschaftsspiel, aber das war so mein erster Kontakt mit dem VfL. Und ja, ich glaube, wenn der Vater einen mitnimmt und sagt, okay, Sohnemann, das wird jetzt unser Verein, auch weil wir natürlich regional dran gebunden sind, spielt das sicherlich auch noch eine Rolle. Aber so kommt man dann irgendwie zum VfL und ja, das ist eigentlich schon so das Ende der Geschichte. Und seitdem sind wir schon, wie gesagt, jetzt das 24. Jahr dann in der Bundesliga mit dabei. Hatten auch, wie du schon meintest, ein paar schlimmere Zeiten. Ja, ich erinnere da an die zwei Saisons mit der Relegation. Auch dann natürlich irgendwie gegen Braunschweig durchgewuselt durch das Tor von Virinha. Am Ende dann in Braunschweig noch. Und es gab sicherlich schon schönere Zeiten wie die Meisterschaft 2009, wie den DFB-Pokalsieg 2015, den ich auch selber miterlebt habe in Berlin, was grandios ist, einmal mitzuerleben. Also das wünsche ich jedem Verein, dass er da irgendwie mal spielen darf und dann, dass man das selbst mitfiebern darf auf der Tribüne. Aber ja, das ist so grob mal das Thema zu mir. Wie bin ich so zum VfL gekommen? Und ja, wie gesagt, mit der Vergangenheit habe ich mich jetzt nicht großartig beschäftigt, sondern ich gucke eher lieber so ein bisschen auf die Gegenwart. Und da lief es zuletzt dann auch nicht unbedingt perfekt. Ja, aber was will man machen, ne?
Ja, ich habe gehört, du bist auch eine Zeit lang ansässig gewesen in der schönsten Stadt der Welt, nämlich in Hannover.
Ja, ich war anderthalb Jahre, bin ich gependelt hier zwischen Stuttgart und Hannover, weil meine Frau noch vor Ort gewohnt hat oder gelebt hat. Und habe es auch lieben und schätzen gelernt, in Hannover zu sein. Also kann ich da nur beipflichten. Das passt. Wirklich eine wundervolle Stadt. Jetzt könnte ich wieder ausschweifen werden Richtung Braunschweig, weil Braunschweig näher in meiner Jugend an mir dran war. Aber das lassen wir jetzt mal hier.
Nee, das musst du nicht.
Das muss ich auch nicht. Und ich habe es sehr genossen. Finde es jetzt ein bisschen schade, dass ich nicht mehr so oft vor Ort bin und sein kann. Aber ich gucke natürlich auch mit einem Auge sehr gerne noch auf Hannover, ja, was da in der zweiten Liga passiert. Von daher, ja, alles gut.
Ja, vielen Dank für diesen kleinen Ausflug in deinen Weg zum VfL hin. Ich will dann trotzdem nochmal ganz kurz, auch wenn du sagst, du hast da nicht so, oder Erinnerung sowieso nicht, aber bist da nicht so tief in der Materie, ich will trotzdem einmal ganz kurz draufschauen. Die Volkswagen AG ist seit 52 Hauptsponsor, also es ist mitnichten so, dass ihr im Prinzip so ein Werksclub seid, sondern es war schon ein eigenständiger Verein und der VW ist dann erst 52, was heißt erst, 52 zum Hauptsponsor geworden und ist das auch seitdem ununterbrochen. Und hat dann im Jahr 2007 eine Ausnahmegenehmigung bekommen von der 50+1-Regel, weil Wolfsburg durch VW mehr als 20 Jahre gefördert wurde. Und seitdem hält die Volkswagen AG 100% der Stimmanteile an dem VfL. Oder zumindest an der Profispielbetriebsgesellschaft, muss ich ja korrekterweise sagen, nicht am Verein. Und bestimmt somit die Geschicke der VfL Wolfsburg Fußball GmbH. Marco, du uns gerade schon so erzählt wurde, wie man zum VfL Wolfsburg kommt, würde mich natürlich interessieren, wie wird man Fan von der TSG 1899 Hoffenheim?
Ja, das ist vielleicht ein bisschen so wie die bekannte Jungfrau zum Kinde. Es war in der Saison vor dem Aufstieg in die erste Liga, hat mich ein Freund mal mitgenommen, hat gemeint, du, das ist ganz unterhaltsam da, ja, Fußball magst du auch. Komm doch mal mit, guck dir das mal an und dann informierst du dich erstmal, was denn da so passiert, wer das denn ist, ja, und dann kriegst du halt das Umfeld so mit, dass da jemand den Verein unterstützt und da irgendwie den Top-Zweitligakader aufläuft und das war auch durchaus okay und wie gesagt, in diesem kleinen Rahmen da oben, in dem kleinen Dietmar-Hauptstadion, war das schon irgendwie faszinierend und fesselnd und du konntest so ein Stück weit Euphorie jedes zweite Wochenende in der Regel mitnehmen, weil es einfach schön anzusehen war und du dich als Teil der kleinen Geschichte gefühlt hast. Ich vermeide jetzt bewusst die Bezeichnung Projekt, auch weil allwissentlich das wohl ein Projekt war, mit dem Ziel halt irgendwann in der ersten Bundesliga zu spielen. Und ja, du wirst von einem, nenn es Virus, irgendwie mal infiziert und wartest quasi auf diesen einen letzten Spieltag oder irgendwann, wenn der Zeitpunkt da ist, dass du in Liga 1 spielst. Und dann hat es ja auch nochmal eine halbe Saison in der ersten Liga noch mehr Euphorie geschaffen, das Ganze, mit bis zur fast Herbstmeisterschaft. Und dann bleibst du halt dabei und lernst die nächsten Jahre halt sämtliche Auf und Abs eines Lieblingsvereins kennen. Beschäftigst dich immer weiter ein bisschen mit dem Umfeld, guckst, was da so passiert. Aber du kriegst es halt auch nicht mehr weg. Also du, so tief meine Stimmung jetzt quasi nach der Klatsche auf Schalke ist, käme man nie auf den Gedanken zu sagen, okay, Jungs, das war's jetzt. War eine schöne Zeit. Gucken, was noch so an Vereinen gibt. Man bleibt da halt einfach hängen. Es ist abwechslungsreich. Ja, es gibt Wochen und Monate, da geht's bergauf. Es gibt Wochen und Monate, da geht's bergab. Aber man bleibt dieser ganzen, sag ich mal, Szene aufgrund der Ersterfahrungen, so des Einstiegs in diesen Verein, durchaus hängen und bei der Sache.
Ja, was mich da interessieren würde, wenn du sagst, 2007 war im Prinzip so deine Bekehrung, ja, stattgefunden zur TSG. Hast du dich vorher auch schon für Fußball interessiert? Und wenn ja, hattest du da auch einen Club, den du irgendwie die Daumen gedrückt hast oder vielleicht nicht das Herz an ihn verschenkt hast, aber wo du auch mit Interesse hingeschaut hast?
Ja, lange Zeit.
Ja, wer war das? Verrätst du uns das?
Ich weiß gar nicht, ob ich das hier nennen kann jetzt, so im Nachgang.
Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, also ich war lange bekennender Fan des SV Waldhof.
Oh, das finde ich sehr interessant. Ja. Das heißt, die waren ja auch in 80er, 90er Jahre durchaus sehr erfolgreich. Also ich erinnere mich da auch an meine Sozialisierung im Fußball, das Waldhof mit Schlappner damals noch, genau, auch viel Furore gesorgt hat und eigentlich ein sehr sympathischer Verein war. Ja. Kenan Kocak hat ja auch eine Vergangenheit bei Waldhof Mannheim, ja, das finde ich jetzt nicht so gut, aber Walne Soleimani finde ich ja schon interessanter, was Waldhof angeht, wenn wir in der neueren Zeit bleiben. Und aber hat das dann dazu geführt, weil Waldhof eben immer weiter nach unten gegangen ist, dass man dann irgendwie auch, ja, weiß ich nicht, so dritte Liga, vierte Liga, ist es dann auch vielleicht nicht mehr so schön hinzugehen oder sich nicht mehr so schön anzuschauen, auch schwierig im Fernsehen das zu schauen? Oder woran hat es dann gelegen?
War es wirklich das? Das war es, ja. Es war nicht der Absturz von Liga 1 in 2 und 3 und was weiß ich vorhin noch. So. Es ist einfach und ist auch heute noch so, dieses ertragen zu müssen, das sehr, wie soll ich sagen, sehr ungewöhnlichen und eigenartigen Umfelds beim SV Waldhof. Ja, also da wurde damals etwas, was mühselig und liebevoll aufgebaut wurde, in ziemlich kurzer Zeit zunichte gemacht. Und gefühlt wird sich der Waldhof davon niemals wieder erholen. Also natürlich blicke ich mit einem Auge auch heute noch ab und zu mal auf die Spiele. Ja, wenn du den Magenta irgendwie durchklickst, dann bleibst du mal so einer Partie hängen oder liest die Spielberichte. Und es ist einfach schade, was daraus geworden ist. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, die Region hier bei uns verträgt durchaus zwei Profimannschaften. So ist es nicht, ja. Das ist kein Entweder-Oder. Aber ja, es ist einfach nicht, es ist keineswegs das Spielerische. Es ist eine tolle Mannschaft und auch die letzten Jahre gab es da viele Optionen, irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Aber dann hat man das Gefühl, als ehemaliger großer Fan des Vereins, dass da immer jemand von außen irgendwo reintritt, um das wieder umzustoßen, was gerade aufgebaut worden ist. Und von daher, diese Gefahr sehe ich jetzt zum Beispiel bei TSG Hoffenheim nicht. Ja, da wird eben
eher, ist schwer möglich.
Genau. Ja. Da wird eher außenrum grundsolide und gut gearbeitet. Vielleicht hin und wieder auch mal zu Lasten oder zu Kosten des sportlichen Erfolges.
Ja, ja. Und du hast ja gerade diese Zeit angesprochen, wo du auch Fan geworden bist. Da habt ihr wirklich für viel Furore gesorgt. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen weiter zurückgucken. Dietmar Hopp hat seine finanzielle Unterstützung im Jahr 1990 begonnen. Also das ist ja schon wirklich eine extrem lange Zeit. Und hat es dann geschafft, in diesen Jahren von 1990 bis 2008 Aufstiege zu schaffen aus der Kreisliga A bis in die Bundesliga. Und da quasi dieses, ich nenne es jetzt doch mal Projekt, wirklich aus einem kleinen Amateurverein einen wirklich bedeutenden Bundesligisten, nehmen wir mal jetzt Platz 14 der aktuellen Tabelle, klammer ich mal so ein bisschen aus. Auch ihr hattet ja schon mal eine Saison in der Bundesliga, wo es hätte runtergehen können. Aber im Großen und Ganzen ist das, wenn man es mal neutral betrachtet, von außen betrachtet, eine absolute Erfolgsgeschichte. Bei Dietmar Hopp war es dann so, dass er die Ausnahmegenehmigung im Jahr 2015 bekommen hat. Er hält nicht 100% der Anteile, er hält, und die Zahl mag ich sehr, 96% der Anteile und 4% bleiben beim Verein. Und was ich sehr beachtlich fand in meiner Vorbereitung ist, dass ihr über 10.000 Mitglieder habt in dem, in dem Verein. Das finde ich eigentlich für so ein Konstrukt. Ich weiß nicht, Daniel, weißt du, wie viel Mitglieder der VfL hat? Das habe ich nämlich nicht gefunden.
Eine gute Frage. Wir sind ja als Gesamtverein so weit unterwegs, da haben wir noch eine relativ große Leichtathletik-Fraktion, aber da müsste ich jetzt auch lügen. Ich glaube, denke aber nicht mehr, dass wir auf die 10.000 kommen.
Nee, glaube ich auch nicht. Ne?
Darunter sein. Genau. Nee, das passt nicht.
Ja, das fand ich interessant, Marco, dass ihr da so viele Mitglieder habt. Also woran liegt das? Ist das wirklich so, dass dieses, verzeih mir das Wort, dass dieses Projekt dann so viele Leute in der Region echt begeistert hat, dass die dann gesagt haben, wir wollen auch in diesem Verein als Mitglied entweder aktiv sein oder zumindest Mitglied sein. Oder woran liegt das? Oder war das schon immer ein großer, mitgliederstarker Verein?
Nee, das war es nicht, aber jetzt ohne zu wissen, wie das bei anderen Vereinen ist, ich glaube, wir haben einen relativ geringen Mitgliedsbeitrag. Also es fällt dir relativ leicht, hier Mitglied zu werden. Und ich glaube, was ein großer Impuls ist, ist auf jeden Fall das Engagement der TSG in vielen sozialen Projekten und auch die Jugendarbeit. Das heißt, wenn jetzt, kannst du dir vorstellen, wenn dein Kleiner bei der TSG irgendwo bei den ganz Kleinen kickt, dann wird natürlich Vater, Mutter, Eltern, Onkel, wäre dann halt Mitglied dort. Ja?
Ja.
Also ich glaube, das ist so ein Beitrag, den machst du halt mal. Ja? Da bist du halt mit bei der TSG. Das ist wie in vielen Sportvereinen so und das kündigst du ja auch nicht. Also das und also vom Einzugsgebiet her glaube ich nicht mal, dass es jetzt wirklich so groß ist, aber es ist dann, wenn einer aus der Familie irgendwie Mitglied wird, dann halt gleich der ganze Apparat.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen.
Also wir wollen jetzt, ich würde nicht jetzt darüber gehen und sagen, okay, wie viele von den 10.000 Mitgliedern haben sich jemals ein Spiel der TSG Hoffenheim angeschaut. Das steht auf dem anderen Papier. Aber diese Base, sage ich mal, die quasi das gesamte Modell der TSG Hoffenheim unterstützt und jetzt nicht nur den Profiverein, das ist schon gewaltig.
Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Daniel, kommen wir noch dazu zu dir, weil du hast so diese klassische Fangeschichte, ne, die so als Kind mitgenommen worden von Papa. Und wann ist dir so das erste Mal vielleicht aufgefallen oder wann bist du das erste Mal damit konfrontiert worden, dass es beim VfL dann vielleicht doch ein bisschen anders ist als bei anderen Vereinen, eine vielleicht nicht ganz so laute und große, bunte Kurve. Man hört immer wieder von Freikarten, die an VW-Mitarbeiter verteilt werden, damit das Stadion voll wird. Ich erinnere mich an unser erstes Spiel nach dem Wiederaufstieg 2002 in Wolfsburg. Da waren 15.000 Hannoveraner. Zwar nichts genutzt, aber das heißt, das halbe Stadion war in hannoverscher Hand. Also das ist ja immer wieder so eine Geschichte. Und Marco, da kommen wir bei dir auch noch zu. Aber Daniel, wann hast du das erste Mal so oder bist das erste Mal damit in Kontakt gekommen, dass es doch beim VfL ein bisschen anders ist als so bei den Fußballvereinen, die sagen, wir sind Traditionsvereine?
Ja, ich glaube, das habe ich schon relativ früh mitbekommen, dass es etwas anders ist. Also, als wir noch im alten Stadion waren, hat man es schon mitbekommen, weil wir hatten ja das große Problem, dass wir keine eigene Kurve hatten, ja, sondern wir hatten noch ein altes Leichtathletikstadion, standen primär dann immer an der Mittellinie. Du hattest verschiedene Blöcke ja drumherum. Der Auswärtsblock hinten in der Ecke war sowieso immer am lautesten. Also es ändert sich eigentlich nichts großartig zum neuen Stadion dann. Also das hat man schon relativ früh mitbekommen, dass es nicht so einfach ist, jetzt gegen die großen Vereine irgendwo da anzukommen. Und dass es dann doch etwas schwieriger ist, auch eine Fanszene aufzubauen. Ja? Und das ist das, was ich jetzt nach den 20 Jahren dann doch auch schon mitkriege, ist, dass wir ein relativ junges Spektrum an Zuschauern auch haben, also vor allem auch den Leuten, die dann auch in der Nordkurve stehen. Ja? Also da zähle ich schon mit meinen Anfang 30 zum alten Eisen gefühlt. Das spiegelt irgendwo auch so dieses das VfL-Dasein so ein bisschen wider. Also viele Traditionsmannschaften sind über längeren Zeitraum natürlich auch gewachsen. Ja, da ging das früher schon los, ja, als es dann Waldhof ist, glaube ich, da auch ein relativ gutes Beispiel als Verein, die früher sehr aktiv waren, beziehungsweise halt hochgespielt haben und immer noch eine sehr große Fanbase haben. Ja, genauso in Hannover habe ich das auch mitbekommen. Da hast du nicht so das klassische, da gibt es nicht so diesen klassischen Fan, sondern da sind von jung bis alt wirklich sehr, sehr viele dann auch im Stadion, drumherum in der Stadt. Das gibt es so in Wolfsburg nicht unbedingt. Also da ist es dann schon sehr, sehr jung geblieben und es muss sich weiterhin entwickeln. Also es ist immer ein bisschen schwierig, das von außen halt irgendwie auch, da belächelt man das gerne. Ich kann das vollkommen nachvollziehen mit Freikarten und allem drum und dran. Aber wir müssen irgendwo auch mal wieder zurückkommen zu dem Punkt, um zu schauen, okay, wo kommt man unbedingt her? Also Wolfsburg als VW-Stadt, ja, mit über 50.000 Mitarbeitern, fast größer als so manche Stadt, ja. Oder wenn ich jetzt auch dran denke an Hoffenheim, ja. Auch größer, alleine schon von der Mitarbeiteranzahl als Hoffenheim, dann sind das irgendwo ganz, ganz andere Sphären, in denen man sich da so bewegt. Und wir haben auch ein sehr großes Einzugsgebiet, ja, die dann allerdings auch mit verschiedenen Vereinen irgendwie bestückt sind. Also ich denke jetzt an das Einzugsgebiet Magdeburg, Braunschweig, im Norden hoch geht es dann Richtung Hamburg, dann geht es rüber zu euch nach Hannover. Wie will sich da jeder Verein so ein bisschen seine Fans abgreifen? Und Wolfsburg kann das Ganze eigentlich nur machen, wenn es nicht über die Traditionsschiene geht, weil das ja eh nicht geht, sondern nur mit attraktivem Fußball. Und wenn dieser Fußball nicht attraktiv ist, dann sehen wir das natürlich auch an den Zuschauerzahlen. Also man möchte gerne immer das Spektakel haben vor Ort. Ja, das hat vor einiger Zeit auch nicht mit deutschen Nationalspielern geklappt, dass das Spektakel in der VW-Arena war. Ging also auch krachend schief und ja, so zieht sich das Ganze irgendwie immer mit Ups und Downs durch das gesamte, durch die gesamte Zeit, ja. Und wie gesagt, ich kann es halt verstehen, wenn man als Außenstehender sich immer wieder fragt, es ist wieder mal Mittwochabendspiel gegen Sandhausen, es sind 5.300 Zuschauer da, wo sind die anderen? Jetzt kann man nicht immer wieder sagen, okay, die sind alle bei der Schicht im Werk. Ja, das wäre auch zu einfach, sondern es ist einfach nicht attraktiv genug für die Leute, die dann auch eine Dauerkarte haben. Ja, und da kenne ich auch einige im Umfeld, die einfach sagen, es ist nicht der Gegner, den ich mir da abends wünsche bei 3 Grad Außentemperatur, um da dann auch hinzugehen. Ja, das ist nicht Bayern, nicht Dortmund, selbst Leverkusen mit attraktivem Fußball zieht dann da auch nicht die Leute an.
Ne? Ja, und wenn es bei euch schon relativ schwierig ist, obwohl ihr seit 92 im Profifußball, seit 97 in die Bundesliga aufgestiegen seid, Marco, fange ich mal damit kurz an, bevor wir zu der anderen Geschichte kommen, mit der ich Daniel, über die ich mit Daniel gerade gesprochen habe. Bei euch ist es ja noch viel kürzer. Ralf Rangnick wurde Trainer zur Saison 2006, 2007 und hat es dann gleich geschafft, von der Regionalliga über die zweite Bundesliga in die erste Bundesliga aufzusteigen. Also das war ja dann ein raketenhafter Aufstieg. Ihr habt auf viele junge Spieler gesetzt, allerdings auch junge, teure Spieler, also Spieler, die wahrscheinlich dann wobei in der Regionalliga noch nicht, möchte ich sagen, da waren es dann auch, ja, ich will jetzt nicht sagen Allstars, aber Francisco Copado jetzt nicht unbedingt Jugendspieler, aber halt Spieler, gestandene Spieler und dann in der zweiten Liga aber auch wirklich junges Blut dazu gekauft, auch in der ersten Liga. Ich erinnere mich da auch wirklich an begeisternde Spiele und ich muss ganz ehrlich sagen, da waren auch Spieler dabei, auf die man gern zugeschaut hat. Ja, Vedat Ibisevic, um da euren Torjäger von damals zu nennen, Salijovic und wie sie alle hießen. Ja, das sind ja Spieler, die wirklich auch einen Eindruck hinterlassen haben, auch bei Fans, die nicht die TSG unterstützt haben, sondern dann vielleicht sogar eher gesagt haben, dass verurteilen wir es ein bisschen hart, aber ich glaube, so war die Stimmung, weil es dann plötzlich innerhalb von 3 Jahren Regionalliga, Zweite Liga und dann in die Bundesliga und du hast ja gesagt, die Hinrunde auch fast als Herbstmeister abgeschlossen und gleich im ersten Jahr Siebter geworden, das war ja schon ein kometenhafter Aufstieg. Da wurde aber auch extrem viel Geld in die Hand genommen, oder, um das zu erreichen?
Ja, also klar wurde für einen Aufsteiger oder einen ehemaligen Zweitligisten im ersten Jahr wurde wirklich viel Geld in die Hand genommen. Aber ich muss an der Stelle gleich mal sagen, es war ja irgendwie keiner Scouting-Abteilung der Traditionsvereine oder anderen Bundesliga-Clubs verboten, Ausschau zu halten nach Spielern wie Eduardo Obasi,
ja.
Demba Ba.
Ja? Genau, Obasi, also, den wollte ich auch noch sagen. Genau.
Es waren ja keine Spieler, die irgendwie im Verborgenen gehalten wurden, sondern mit Sicherheit oder hätten die bei einer ordentlichen Scouting-Abteilung von großen Vereinen, die auch das Geld gehabt hätten, genauso entdeckt oder akquiriert werden hätten können. Ja? Und wenn du zum Beispiel damals zu dem gleichen Zeitpunkt Eduardo oder Obasi gesagt hättest, hör mal zu, für genau das gleiche Geld, was da investiert wurde, darfst du aber jetzt beim, keine Ahnung, bei Bayern kicken, dann wäre der auch nicht zu uns gekommen. Ja.
Nee, wäre nicht, aber trotzdem 16 Millionen Euro im Winter zu investieren, um eben die von dir angesprochenen Carlos Eduardo, Demba Ba, Shinedu Obasi und den von mir auch angesprochenen Ibisevic zu verpflichten, das ist dann natürlich etwas, da kaufst du dann schon irgendwie den Aufstieg. Nach einer nicht ganz so guten Hinrunde übrigens in der
zweiten Jahr. Ja. Genau, da ist auch kein Hehl draus zu machen, da kaufst du den Aufstieg, aber es war natürlich auch keine Garantie. Das sehen wir auch Stand heute, ja, bei den zu eingangs angesprochenen ganzen englischen Vereinen in Frankreich, wo auch immer. Du kaufst niemals eine Gewissheit ein. Du kannst noch so etablierte Topspieler einkaufen, die garantieren keine Meisterschaften. Und genauso wenig hat das hier den Aufstieg garantiert. Es war ein Risiko dabei. Der Verein oder vielmehr Dietmar Hopp hat dieses Risiko in Kauf genommen. Glücklicherweise hat es so funktioniert.
Ja. Ja gut, das kann man sagen. Aus der Sicht eines Hoffenheim-Fans muss man das vielleicht sogar so sagen. Jetzt bist du ja nicht als Kind Fan der TSG geworden, sondern du hast dich dann ja im Erwachsenenalter, ich will nicht sagen bewusst entschieden, aber hast dich ja anstecken lassen, infizieren lassen von diesem Virus. Das heißt, für dich war es ja nicht so, dass du irgendwann damit konfrontiert werden musstest, sondern du hast dich ganz bewusst dann auch entschieden, trotz der Begleitumstände und dem ganz klaren, Sonderstatus, den die TSG zusammen mit Leverkusen und Wolfsburg hat. Hat das in irgendeiner Art und Weise dann doch mal in deinem Fansein, findet das statt? Hat das einen Platz? Denkst du darüber nach? Oder ist das so, das ist eben so und andere haben mal Pech?
Nein, was heißt Pech? Also sag ich mal anders so. Vielleicht, weil ich jetzt selbst seit über 20 Jahren Unternehmer bin, ja, sehe ich so einen Verein oder so einen Club auch irgendwo auf der Sicht, aus der betriebswirtschaftlichen Sicht. Ich habe volles Verständnis dafür, ja, dass so ein Verein Geld verdienen muss und dass es quasi im Fußball heute mehr denn je um Geld geht. Deswegen bin ich völlig emotionsfrei, wenn ein Konzept der TSG quasi ist, wir kaufen Spieler ein, verkaufen die für teures Geld weiter, habe ich bei diesen ganzen Transfers null Schmerzen, gehört dazu. Jetzt weiß man natürlich, dass zu Beginn des Ganzen so eine Art Anschubsfinanzierung, wie bei jedem Startup, irgendwo notwendig ist. Ja, das sind ganz, ganz normale Prozesse. Jetzt kann man mir vorwerfen, ich bin dazu emotionslos mit diesem Verein. Aber das stimmt gar nicht. Das ist einfach so, dass man sagt, okay, das ist Teil von dieser ganzen Fußballgeschichte. Und der Fußball hat sich die letzten Jahre auch weiterentwickelt. Und es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Ja. Jetzt klar, wenn es so weit geht, dass aufgrund von einem großen Investor oder jemand, der viel Geld gibt, die Vereinsfarben nicht mehr blau sind, sondern auf einmal gelb geändert werden oder sonstige Dinge passieren, dann wird es vielleicht kritisch. Aber jetzt bei ganz normalen Prozessen wie Transfers oder von mir aus Sponsoren, die dort irgendwie zu sehen sind, finde ich das überhaupt nicht dramatisch und gehört jetzt für mich zum Fußball dazu. Und ich glaube mal, dass wir jetzt hier noch nicht am Ende sind von dem, was wir in der Bundesliga die nächsten Jahre sehen werden.
Das finde ich interessant. Du glaubst, dass diese Entwicklung noch mehr dahin gehen wird?
Ja.
Okay. Und das wäre auch für dich erstmal okay. Also jetzt auch mal zurückblickend auf die Geschichte mit Waldhof Mannheim und deine Vergangenheit mit Waldhof Mannheim. Das ist natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, wenn du da nicht so einen Investor im Rücken hast, extrem schwierig, das auch zu machen, also junge Spieler zu kaufen, sie auszubilden, also auch junge Spieler mit gewisser Qualität, ne, zu dir zu lotsen, kaufen lasse ich mal, den Begriff lasse ich mal weg, und die weiterzubilden, sie zu entwickeln und dann für mehr Geld weiter zu transferieren, das ist ja natürlich ohne so eine Anschubfinanzierung wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer möglich.
Definitiv, aber wenn du jetzt zum Beispiel siehst, letzte Woche musste der neue Gönner des SV Waldhof, Bernd Beetz, erstmal 1 Million Darlehen hinterlegen, damit es da überhaupt weitergeht. Und wenn du solche Leute oder diese Leute, die quasi ihr Herzblut für einen bestimmten Verein und somit ihren Geldbeutel öffnen, dann wird das in absehbarer Zeit für ganz, ganz viele Vereine kritisch werden. Ja. Und jetzt Bernd Beetz hat vielleicht nicht ganz so den Background wie Dietmar Hopp, ja. Aber auch hier ist Kapital vorhanden. Ja. Und es war notwendig jetzt aufgrund der Corona-Ausfälle. Da schreit jetzt kein Hahn danach. Ja. Das heißt, ach Gott, wenn der nicht da wäre, könntest du den Waldhof abmelden. Wird einfach akzeptiert und fertig.
Ja.
Nur halt zwei Klassen weiter oben, wenn jemand halt einspringt in das Ganze. Boah, wie kann man nur? Also man muss da immer ein bisschen abwägen, finde ich.
Okay, ja, ist ein interessanter Punkt. Daniel, ich komme mal zurück zu dir. Wie gesagt, klassische Fangeschichte. Du hast ja gesagt, du hast relativ früh auch dann schon Berührung damit bekommen, dass das irgendwie anders ist beim VfL. Ich gehe davon aus, du bist auch irgendwann mal auswärts mitgefahren. Wie ist das so, wenn man als Wolfsburg-Fan zu einem anderen Verein fährt und da vielleicht auch sogar erkennbar ist als ein Anhänger des VfL? Gibt es da auch mal blöde Sprüche, wird man da voll akzeptiert? Wie, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen. Kannst du das irgendwie, kannst du mir helfen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Ja, ich glaube, da sind wir gar nicht alle so weit weg voneinander. Auswärtsspiele sind für mich immer noch das Beste, was es am Fußball soweit gibt. Das Heimstadion kenne ich lange genug. Da sind die Abläufe eigentlich auch immer wieder gleich. Auswärts ist es dann doch ein bisschen anders. Ich glaube, jeder hat bei seinen Auswärtsfahrten, wenn er im Trikot unterwegs ist, schon mal seine Sprüche bekommen. Das Thema Anfeindung glaube ich jetzt nicht. Also das war in keinster Weise jetzt irgendwie so mal der Fall. Die normalen Sprüche sind natürlich, da kommen die Radkappen und so weiter und so fort. Aber da steht man drüber. Ist ja auch in gewisser Weise ein bisschen stolz dahinter. Klar ist man eine Autostadt, nicht umsonst haben wir die Autostadt in Wolfsburg dann errichtet. Und ja, es ist nun mal vollkommen normal für mich, auswärts auch ein paar Sprüche gegen sich zu bekommen. Ich hoffe dann immer, dass das Team auf dem Platz die Antwort dann gibt und man sich danach vielleicht nochmal über den Weg läuft und dann darüber lächeln kann, was man vorher gesagt hat. Aber ja, ich sehe das relativ locker. Ich möchte, wenn ich ins Stadion gehe und auswärts dabei bin, dann möchte ich meinen Verein soweit unterstützen. Hoffe dann immer, dass sich viele Leute, und das ist ja dann auch immer sehr relativ bei uns, bei den Auswärtsfahrten dann mit dazugesellen. Für mich jetzt hier in Süddeutschland ist es natürlich einfach, nach Hoffenheim zu fahren und in einer Stunde wieder zurück zu sein. Das ist aus Wolfsburg dann oftmals ein bisschen schwieriger. Deshalb kann man dann auch wieder sagen, okay, reisen auch nicht so viele mit. Ich hatte das ja eingangs schon mal erwähnt.
Ich wollte gerade sagen, kommen da denn für überhaupt viele mit, wenn man in Hoffenheim spielt? Also gibt es da überhaupt Auswärtsfans?
Natürlich. Also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger hier im Süden. Man trifft sich ja auch mal gegenseitig. Das verwundert mich immer. Und die Leute haben dann nicht diese gute Situation gehabt, vom Vater mitgenommen zu werden, sondern die sind dann irgendwie durch die Erfolge Wolfsburg-Fan geworden, weil man kommt ja auch mit den Leuten mal ins Gespräch und da ist es jetzt halt nicht so, dass man schon in Wolfsburg Bettwäsche geschlafen hat, sondern das hat sich dann einfach so ergeben. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei Marco, bei vielen Wolfsburg-Fans, dass man irgendwann mal mitgerissen wurde von irgendeinem Spiel, irgendeinem Spieler und seitdem ist man dann halt Anhänger des VfL und so trifft man sich dann öfters mal wieder, sei es nun in Freiburg, Augsburg, Hoffenheim und kennt sich dann auch und hatte halt nicht die Chance, so oft halt in den Norden hochzufahren, ja, dass man dann eher den Süden abgrast. Aber wir haben jetzt keine große Anzahl an Leuten. Also wir reden da jetzt, also ich bin immer froh, wenn irgendwo 1000 Leute zusammenkommen, dann kann man schon von viel sprechen. Es kommt natürlich auch immer auf die Ansetzungen drauf an. Sonntagnachmittags ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Samstag 15:30 kann es mal ganz gut sein. Kommt natürlich auch immer darauf an, wie der Verein spielt. Wenn wir jetzt wie so in der Tabelle jetzt gerade oben dabei wären, wären die Blöcke schon sicherlich voller, als wenn wir wieder in der Relegationsregion wären. Also das ist natürlich auch klar. Aber also, wir werden uns
also
da sicherlich
sehr, noch
nie mit, genau.
Aber schon sehr erfolgsabhängig, sagst du, ja? Also weil wenig.
Auf jeden Fall.
Also da fehlt vielleicht so eine Fangeneration, die dann mit da reingewachsen ist und die dann ihre Kinder mitgenommen haben. Fehlt vielleicht irgendwo, weil da ist man vielleicht früher, wo der Erfolg in Wolfsburg noch nicht so da war, bis Anfang der 90er vielleicht dann doch eher zum HSV gefahren oder auch vielleicht sogar zu Eintracht Braunschweig damals oder Ja, 96 jetzt eher nicht. Die waren zu schlecht in der Zeit. Da war der VfL dann, als 96 stark wurde, war der VfL schon stark. Aber Marco, wie ist das bei euch? Wenn du mal kommst du mal wahrscheinlich auch mit anderen Fans ins Gespräch, wenn du mal im Stadion bist oder mit anderen Zuschauern ins Gespräch. Und wenn man dann mal so ein, stell dir mal vor, ein Gespräch mit einem Freiburger, die ja nun doch deutlich andere Mittel haben, irgendwie ist Freiburg immer so ein Beispiel, ne? Die aber doch deutlich andere Mittel haben, deutlich kleinere Brötchen backen und dennoch für ihre Verhältnisse unglaublich konstant und erfolgreich in der Bundesliga spielen. Gibt es dann auch mal jemanden aus Freiburg, der sagt, Mensch, also Marco, irgendwie, ich beneide euch da auch so ein bisschen um das Geld, was ihr habt, wenn wir das Geld hätten, wer weiß, wo wir spielen würden? Gibt es da solche Gespräche?
Du hörst natürlich schon immer wieder diesen Vorwurf, naja, Ulle und so, ja, und selbst mein kleiner Sohn fragt mich ab und zu mal, man könnte Hoffenheim nicht auch jemanden kaufen wie Messi oder Ronaldo? Ich sage immer, klar, könnten wir. Das ist eine Frage, ob da jemand hin will. Das ist, die TSG Hoffenheim hat, glaube ich, nie irgendwo mal verlauten lassen, wir haben die Möglichkeiten, uns hier eine Meisterschaft einzukaufen oder sowas. Ja, das, wenn du die Transfers der letzten Jahre anguckst, dann entsprechen die halt wirklich mehr dem kaufmännischen Aspekt eines Unternehmens oder eines Vereins, als dass man gesagt hat, wir brauchen jetzt hier auf Teufel komm raus irgendwie die ganz dicken Player und damit sind wir dann oben mit dabei. War nicht so, wird nie so sein. Das ist aber... Und da komme ich kurz darauf, was der Daniel eben sagte. Das haben wir uns ja auch die letzten Jahre ständig in irgendwelchen Grafiken und Tabellen angucken müssen, wie das ist, wenn die TSG Hoffenheim irgendwo auswärts spielt und da irgendwie 10, 15, 20 Mann auf der Fankurve stehen. Ja, das ist aber auch relativ leicht zu erklären, ehrlich gesagt. Ja. Wenn ich jetzt eine deutschlandweite Umfrage machen würde von Nord nach Süd und sucht dann vereinzelt die TSG Hoffenheim-Fans im Umfeld von Hamburg, Berlin, München, sonst was, wo sollen die denn jetzt großartig herkommen? Ja, das ist, wir haben einen Stamm an wirklich tollen Leuten, die alle Auswärtsspiele mitnimmt, ja, zu jeder Tages- und Nachtzeit, zu jeder Witterung, das ist nun mal das, was wir haben, aber das ist ja, wenn ich zu unserem Heimspiel gegen FC Bayern fahre, ja, dann habe ich da im Stadion auf den ganz normalen Plätzen fast mehr Bayern-Fans, die hier im Umkreis wohnen, als Fans der TSG Hoffenheim. Das ist halt, da müssen wir noch ganz lange in der ersten Liga.
Du, dieses Lied können wir auch singen. Also das, ja. Das ist auch in Hannover so. Gut, das spielen wir nicht mehr gegen Bayern, aber auch da, wenn wir gegen Bayern gespielt haben, gegen Schalke, ja. Gegen Dortmund, auch zum Teil gegen den HSV oder Werder. Ich glaube tatsächlich, und das eint uns dann doch alle drei, dass gerade diese Generation Fußballfans, die so, ich sag mal, ab Anfang, Mitte der 80er groß geworden ist und die dann auch irgendwo sich in der Republik verteilt hat, die aber irgendwie sich entweder entschieden hat für Bayern, Gladbach, ja. HSV, die sind halt überall in der Republik verteilt und die kommen dann zu diesen Spielen und das kennen wir hier genauso. Also weil 96 eben auch in diesen Jahren, in denen eure beiden Vereine nun auch noch gar nicht stattgefunden haben, also noch gar nicht im Sinne von überregional wahrgenommen mit Fußballerfolg, war auch 96 zwar immer mal wieder in der ersten Liga, ein Jahr wieder abgestiegen und dümpelte in der zweiten Liga rum. Auch ich kenne da Spiele Anfang, Mitte der 90er, wo wir bei 5.000 Zuschauern schon eine Verlosung gemacht haben, weil alle froh waren, dass 5.000 Zuschauer in so einem 60.000-Mann-Stadion sind. Das ist extrem deprimierend, aber das kennen wir hier auch. Ich glaube, das ist tatsächlich auch etwas, was dann gar nicht so sehr mit dem Aspekt Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen, also diesen Konstrukten, verzeiht mir nochmal das Wort, zu tun hat, sondern eben, dass der Erfolg Anfang, Mitte der 80er bis Ende der 80er, Anfang der 90er, wenn der nicht da war, dann fehlt dir eine komplette Fangeneration, die jetzt in dem Alter zwischen, ich sag mal, Mitte 30 bis Anfang, Mitte 50 ist. Die sind dann halt nicht Fan deines Vereins, sondern haben sich einen anderen Verein ausgesucht und die gehen dann auch dahin und haben auch ihre Kinder unter Umständen so sozialisiert. Ich glaube, das ist gar nichts Spezielles, was Hoffenheim oder Wolfsburg betrifft.
Schon, ja, muss ich dir recht geben, aber du musst da auch mal sehen, also selbst für mich hier, ja, in Weinheim, ist ja die Fahrt zum Stadion, also 40 Minuten über die Walachei. Ja. Und da überlegst du dir in der Tat bei vielleicht 3 Grad, ob du freitagsabends für ein Spiel um 8:30 dahin tuckern willst, ja, gegen wen auch immer, kommst nach Hause, ist es irgendwie kurz vor Mitternacht. Das ist einfach völlig andere Situation, als wenn ich mir die anderen Stadien angucke, die für ein riesiges Einzugsgebiet quasi vor der Haustür sind. Ich würde Stein und Bein schwören, ja, dass wenn wir weitergespielt hätten im Mannheimer Stadion oder wenn das jetzige Stadion da gebaut worden wäre, wo es ursprünglich hätte hingesollt, also kurz vor Heidelberg, dann wäre das auch ununterbrochen voll. Ja, aber du willst einfach nicht, und dann können wir wieder darüber diskutieren, dass wir nur Erfolgsfans haben, ja, oder nur Kunden. Das ist einfach in der heutigen Zeit ist das einfach mit einem Act verbunden. Dieses dich aufraffen, ja, ins Auto zu steigen, über eine, sag ich mal, ständig belebte Autobahn dahin zu tuckern, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Also, ja, wenn du die anderen Stadien anguckst, da fährst du einfach mit der Straßenbahn hin, 50 Meter ins Stadion und gut ist. Da sind wir halt noch ganz weit weg von in Hoffenheim.
Ja, wobei das in Wolfsburg natürlich von der Infrastruktur her deutlich besser ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ja mitten, gut, ich kenne nicht viel von Wolfsburg, ne? Ich kenne das Outlet, ich kenne die Autostadt und ich kenne die VW-Arena, weil das irgendwie alles so an einem Fleck ist, ja, ja. So in Fußweite vom Bahnhof. Also ich habe immer behauptet, dass das bestgelegene und am besten zu erreichende Stadion, weil es so innenstadtnah ist, das in Hannover ist, aber wenn ich ehrlich bin, der Wolfsburger Bahnhof und dann der Weg zur Arena in Wolfsburg, der ist kürzer. Also da seid ihr von der Infrastruktur deutlich, deutlich besser aufgestellt. Vor allem auch, weil ihr unendlich viel Parkmöglichkeiten drunterherum habt, einen tollen Park-and-Ride-Service habt. Das ist da schon sehr professionell in Wolfsburg, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, das passt, also das trifft es schon ganz gut. Also ich habe jetzt auch schon mehrere Stadien mitgemacht und reise ja dann auch oft per Bahn an. Und da ist Wolfsburg, glaube ich, innerhalb von einer Viertelstunde bist du am Stadion zu Fuß. Wenn du mit deinem Fanzug kommst, wirst du sowieso nochmal priority-mäßig durchgeleitet mit der Polizei. Also es gibt, glaube ich, durchweg kaum bessere Möglichkeiten, um zum Stadion zu kommen. Und natürlich wissen wir ja auch in Wolfsburg mit Autostadt und allem drum und dran, das Thema Event wird natürlich auch groß geschrieben. Ja, wir waren einer der ersten Vereine, die LED-Lichter installiert haben. Ich glaube, ich darf mir fast alle zwei Wochen immer anhören, was das für eine Show ist oder wie lächerlich das Ganze ist.
Ja, du, das muss ich aber auch sagen. Oh.
Es ist halt heutzutage nun mal so, ja, man hat sich da irgendwie was bei gedacht und ja, Fußball wird immer mehr zu einem Event und ich hatte es vorhin ja schon gesagt, die Leute wollen entertained werden, ja. Also es hilft nicht, wenn du hinten nur mauerst und ja, dass die Null irgendwie hältst, sondern die Leute wollen mit einer Euphorie dann wieder aus dem Stadion gehen und sagen, ja, das hat sich heute wieder gelohnt, so wie Marco das auch gesagt hat, sich wieder ins Auto zu setzen, seine Kilometer wieder abzuspulen im Auto und dann nach Hause zu fahren und zu sagen, okay, das war jetzt in Ordnung, dass ich jetzt hier die Zeit mal auf mich genommen habe. Ja, und vielleicht ist das auch teilweise noch so ein bisschen das Problem, dass man sich öfter mal überlegt, ah, stehe ich jetzt lieber auf oder gucke ich es mir doch lieber auf dem Fernseher an, wenn es gerade nicht so läuft. Na, vielleicht ist das auch eher auch noch mit ein Grund, warum teilweise manche Stadien etwas leerer aussehen, als es vor wirklich 20 Jahren noch so der Fall war.
Also Marco, verzeih ich das sogar. Das
ist ganz, ganz kurz, ich muss, das, was Daniel gerade sagt, ist, so ein Spiel wird immer mehr zum Event, die Leute unterhalten werden, trifft genau das, den Punkt, der mich in den letzten Monaten, sage ich mal, vor der Corona-Pause so am meisten irritiert hat mit dem ganzen Thema, dass ich ganz, ganz viele Leute im Umfeld der Fankultur der TSG Hoffenheim über die gespielten Songs und die Show des Stadionsprechers vor dem Spiel echauffiert haben. Da hatte ich ja zum ersten Mal das Gefühl, hier entgleitet irgendwas. Also wenn ich ins Stadion gehe, um mich quasi vor der Partie mit den passenden Songs und der richtigen Auswahl der Lieder und dem, was der Moderator oder der Stadionsprecher da im Vorfeld von sich gibt, unterhalten lassen muss, dann weiß ich nicht genau, ob das wirklich der Hebel ist, der mich da ins Stadion treibt. Ja, das hatte ich bisher nicht auf der Uhr, dass man diesem Thema Beachtung zufügt.
Das kenne ich aber bei uns hier auch. Also das ist ich bin nicht sicher, ob das wirklich dann darum geht, dass man entertained werden möchte und dass man sagt, dass zu diesem Event Fußball-Bundesliga gehört eben auch eine vernünftige Show, sondern dass man vielleicht auch eher sagt, das ist mir zu viel Show, da wird zu viel künstlich versucht, Stimmung zu erzeugen, über Stadionsprecher, die sich ja mit ihrer Stimme überschlagen, wie kein Zweiter, über Songs, die vielleicht noch so ein bisschen einpeitschen sollen und wollen. Ich glaube, das könnte auch ein Ansatz sein, weil das kenne ich aus unserer Kurve auch, dass da immer wieder gesagt wird, ey, diese Stadionshow, das ist einfach, das ist anstrengend. Die Frage ist dann natürlich, was ist dann die Motivation? Ist es wirklich das, was du sagst, Marco? Die Leute machen sich dann doch Gedanken über das Entertainment und wollen anders unterhalten werden? Oder ist es dann vielleicht doch, und so würde ich es bei uns eher verorten, dass sie sagen, nee, das ist mir zu viel künstlich Angepeitsche. Das will ich gar nicht. Und da würde auch, Daniel, diese LED-Show mir einfallen. Also ich finde es wirklich schrecklich. Ich kenne es vom Eishockey. Da ist es gang und gäbe, da gehen die Lichter aus und dann wird die Heimmannschaft da reingerufen und dann hast du da jetzt nicht unbedingt LEDs, vielleicht in der DEL, aber wir in Hannover haben keinen DEL-Verein, also begnüge ich mich da mit der Oberliga und da ist es dann keine LED-Show, aber diese Show kenne ich halt vom Eishockey, dass du da Wunderkerzen anmachst, wobei das in den modernen Tempeln Mannheim, ne, Marco, da geht das nicht, aber in Hannover, am Pferdeturm, da geht das, da ist alles offen, da hast du Wunderkerzen an, das Licht ist aus, dann kommen Spots und die Spieler laufen da rein, da ist es gang und gäbe und da ist es normal und da gehört es dazu. Und beim Fußball hat man dann doch irgendwie die Sehnsucht nach Bier, Bratwurst und diesen Grasgeruch, möchte aber dann doch nicht in der Bezirksliga zu gucken. Also ich weiß nicht, so ein Fußballfan ist vielleicht auch so ein bisschen ein komisches Wesen, gerade ein Fußballfan von einem, ich sag mal, vermeintlichen Traditionsverein, denn letzten Endes sind das, und da machen wir uns bitte nichts vor, in der ersten, in der zweiten Liga und auch zum Großteil der dritten Liga sind das Wirtschaftsunternehmen, Marco, du hast es gesagt, und schon lange nicht mehr die Fußballvereine, die zumindest, Marco und ich sind noch ein bisschen älter als du, Daniel, die zumindest Marco und ich noch in unserer Kindheit erlebt haben. Da war Fußball wirklich noch so dreckig und ob das jetzt gut oder schlecht war, hat sich mal dahingestellt, aber es war halt so dreckig und es war echt irgendwo, ne? Und aber dieses Echte, was du jetzt auf jedem Dorfplatz erleben kannst, das will ja irgendwie auch keiner. Also ist da so ein Fußballfan vielleicht auch, ja, bigott oder misst er da mit zweierlei Maß oder was ist das genau? Können wir das irgendwie greifen?
Ich glaube, es ist schwierig, das auch greifen zu können. Also ich kann jetzt ja einen Brief schreiben an die VfL Fußball GmbH und sagen, mich stört das LED-Licht. Dann werde ich wieder, dann kriege ich wahrscheinlich sowieso keine Antwort drauf. Weshalb das jetzt geändert wurde aus Energiesicht oder wie auch immer. Es ist am Ende irgendwo eine Show. Ich bin gar nicht mehr so oft direkt vor Ort, deshalb stört es mich vielleicht dann auch gar nicht so, weil im Fernsehen schalte ich dann ein, wenn der Anpfiff losgeht. Das genügt mir. Ja, ich brauche dann nicht die Musik, muss mich darüber nicht aufregen, was da gespielt wird oder wer mal wieder nicht mitsingt. Ich glaube schon, dass wir halt durch diese große Kommerzialisierung und wir sind alles Wirtschaftsunternehmen, ja, und müssen natürlich auch auf unsere Bilanz schauen. Wir wahrscheinlich wieder mal etwas weniger, ja, wenn VW natürlich mit dran ist, das ist klar. Aber nichtsdestotrotz bin ich immer noch derjenige, der dann zuschauen möchte und ein gutes Spiel sehen will, als dass jetzt da irgendwie eine großartige Show gemacht wird. Und mir ist es auch lieber, wenn man mal eine Runde Gras frisst auf dem Spielfeld, als dieses Hackespitze 1, 2, 3. Das ist aber meine persönliche Meinung dazu. Und ich kenne es halt noch zu der Anfangszeit, ja, um die 2000er-Wende herum. Da hatten wir nicht diese Filigrantechniker, da ging es mit den alten Idolen, mit Roy Preger und Co. Auch noch darum, wirklich mal nochmal eine Grätsche anzusetzen. Davon sieht man heute auch eher weniger. Ja, man ist sich oft zu fein, aber ja, für mich als Fan hat sich da eigentlich soweit nichts geändert. Ich kann viele Sachen leider nicht beeinflussen. Ja, klar könnte ich jetzt auch den Verein wechseln, aber.
Kann man das so einfach?
Ich glaube, man kann das auch nicht.
Ihr beide habt das jetzt so ein bisschen angedeutet. Also das finde ich interessant, weil es ist nämlich, wir hätten dann doch diesen großen Unterschied. Also Marco, bei dir könnte ich sogar verstehen, weil du erst spät zu TSG gekommen bist. Daniel, bei dir wiederum weniger, weil du als Kind sozialisiert worden bist. Aber ich habe das übrigens auch versucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich mag gar nicht sagen, wen ich mir damals ausgeguckt habe. Aber ich habe das auch versucht, 96 loszulassen, weil mich dieses, und wir kommen gleich zu Investoren und vor allem auch zu Dietmar Hopp. Marco, da müssen wir doch ein bisschen drüber sprechen. Bei Daniel mit VW ist es schwierig, eine Person zu greifen. Aber ich habe wirklich versucht, als hier so wirklich hoch herging Hannover. Und als Martin Kind eben sagte, der Dietmar und ich, wir verstehen uns gut, ich mache das Gleiche wie er. Und das wird schon klappen. Und hat dann nicht geklappt. Und es gab hier wirklich, ich mag das Wort nicht, aber beinahe schon Krieg zwischen Kurve und Führung. Und man hat sich gegenseitig nichts gegönnt. Und in dieser Phase, wo Martin Kind immer mehr Daumenschrauben angesetzt hat, und auch da wieder kommen wir noch zu Dietmar Hopp, Daumenschrauben angesetzt hat und versucht hat, auch tatsächlich auch öffentlich gesagt hat, ich möchte diese Fans austauschen, ich möchte diese Ultras, zu denen ich mich nie gezählt habe, aber er hat irgendwie die ganze Kurve als Ultras bezeichnet, was halt Unsinn ist. Aber das ist sein Problem und dem geschuldet, dass er sich damit zu wenig auseinandersetzt, muss er aber auch nicht, in Klammern. Und da habe ich auch gedacht, suche ich mir da einfach mal einen anderen Verein. Und Daniel, ich habe mir damals versucht, den VfL auszusuchen und habe wirklich mich fast schon gezwungen. Fast schon gezwungen, wobei natürlich, wenn du 50+1 verteidigen möchtest und dann zum VfL gehst, ist das irgendwie auch bescheuert, aber egal. Der VfL war nah dran, ja. Da kommt man gut hin. Und irgendwie, weißt du, Frauenfußball machen die ganz toll und die machen noch viele andere Dinge toll und da ist die Jugendarbeit auch gar nicht so schlecht und ach, das kann man doch auch irgendwie unterstützen. Vor allem seitdem Marcel Schäfer bei euch in der Jugendabteilung das wirklich, wie ich finde, großartig macht. Ja, hat nicht funktioniert. Also deswegen ist die Frage, kann man wirklich, und Marco, da fange ich mit dir an, weil du hast es gemacht, kann man, und wenn ja, wie kann man seinen Verein einfach so wechseln?
Also ich hab nicht gesagt, dass es einfach war oder einfach ist, von A nach B zu hüpfen und dass es einfach über Nacht funktioniert. Es ist einfach so, dass wenn viele Dinge zusammenkommen und du dich, das hört sich auch saublöd an, ehrlich gesagt, wenn du dich nicht mehr mit dem Verein oder mit den Gegebenheiten oder wie der Verein agiert, dich identifizieren kannst.
Hört sich nicht blöd an.
Ja, mach weiter. Ja. Dann tut es halt irgendwie nicht mehr. Ja, dann, also ab und zu habe ich halt auch, dass ich mir Niederlagen irgendwie angucke und bin dann emotionslos dazu, weil es geht nicht mehr, aber dann ändert sich das nach dem drüber Schlafen so wieder. Das ist, ich glaube, nein, du kannst nicht einfach wechseln. Ja, du hast dich immer mal halt festgelegt und wenn es nicht völlig aus der Bahn läuft, dann ist es halt nun mal dein Verein und wenn du möchtest, gibst du das an deine Kinder weiter, ja, und sagst, hey, klar, nehme ich meine Kinder jetzt auch ab und zu mal mit, ja, den einen begeistert ab einem gewissen Alter, die anderen kommen dann mit, weil es leckeres Eis gibt, auch gut, und so geht es quasi von Generation zu Generation weiter. Ich denke, auch wenn ich jetzt irgendwann hier wegziehen würde, dann suche ich mir nicht quasi den nahegelegensten Verein dort. Daniel hätte ja auch jetzt zum VfB gehen können künftig. Ja.
Das ist keine Option, nein.
Ja, einfach, weil man bequem ist und man Fußball schauen möchte. Nee, also ich glaube, du wechselst nicht. Ob jetzt, und da müsste ich vielleicht mal ein paar Fragen, die jetzt fern der Hertha sind, ob die nach so einem Einstieg von einem Lars Windhorst irgendwann mit dem Gedanken gespielt haben, ah nee, du, dann lieber woanders hin, müsste man dort mal nachfragen. Ja, also wenn solche
interessanter Aspekt, ja.
Ja, das sind ja wirklich einschneidende Momente bei einem Verein. Aber ich denke jetzt bei sowas.
Und du schaust ja auch immer noch, hast du gesagt, du schaust immer noch mit einem Auge auf den Waldhof, ja. Du guckst dir immer noch die Ergebnisse an, schaltest auch mal bei Magenta TV rein und liest auch mal Spielberichte. Also so ganz gut losgelassen hat dich dann der Waldhof auch nicht.
Nee, ich wäre auch glücklich, wenn sie irgendwann mal vielleicht wieder in der zweiten Liga kicken würden, dann ist aber auch gut, reicht der Gefühle.
Okay, und Daniel, glaubst du, dass man den Club einfach so wechseln kann? Du hast ja gesagt, du hast überlegt, ach, wechsle ich jetzt den Club? Nee, kann man nicht, ne?
Nein, Quatsch, du kannst es nicht. Das Einzige, was du machen kannst, ist Sympathie für einen Verein irgendwo aufbringen. Und ich glaube, das macht man automatisch, wenn man in einer Region, so wie bei dir jetzt, ne, auch im VfL mal geliebäugelt, dass einem der Verein mit seinem Umfeld und dem sportlichen Management vielleicht doch ein bisschen sympathischer ist als ein anderer Verein in der Region. Ich glaube, das ist ganz normal. Genauso habe ich es jetzt halt auch hier mit dem VfB vor der Haustür, guckt man dann doch noch mal ein bisschen eher drauf. Klar kriegt das auch übers Umfeld natürlich deutlich mehr mit, ja, als dass ich jetzt hier wöchentlich mit meinem VfL-Trikot durch die Läden laufe, ja, oder spazieren gehe, ist jetzt auch nicht unbedingt der Fall. Deshalb wissen die meisten Leute ja nun auch nicht unbedingt, welchen Verein ich denn doch in meinem Herzen trage. Von daher kann man das jetzt auch nicht so einfach machen und wechseln. Also ich denke, das geht nicht. Ja, aber Sympathien für verschiedene Vereine oder auch für verschiedene Spielweisen, ja, so wie Hoffenheim nach dem Aufstieg, ja, attraktiven Fußball. Also das hat mir damals auch schon sehr imponiert, wie man da aus der zweiten Liga dann gestartet ist. Ja, mit Ralf Rangnick natürlich auch einen Fachexperten par excellence, den man da in den eigenen Reihen hat. Und dann sieht man halt auch, was man mit dem entscheidenden Quäntchen Geld dann auch gleich in der ersten Saison soweit machen kann. Und es ist immer wieder wichtig, wer in der sportlichen Führung sitzt, wer wie wo mit eingreift. Und da können wir jetzt auch nochmal auf VW, weil du sagst, ja, man kann keinen so richtig greifen. Also ich denke schon, dass man das auch teilweise machen kann. Damals noch mit Martin Winterkorn, einem VW-Chef, der selbst beim FC Bayern mit dem Aufsichtsrat saß, der auch Fußball sehr oft mit im Stadion verfolgt hat in Wolfsburg und dementsprechend auch Geld zur Verfügung gestellt hat, um auch teurere Spieler dann in den Verein zu holen. Ja? Jetzt nicht direkt eingegriffen, wie es manch anderer Funktionär machen würde, ja, aber auch mit dem gewissen Geld im Hinterkopf dann doch schon ein bisschen was zu bewirken, hat er dann doch eingegriffen, ja. Aber bei uns ist es immer noch sehr stark an die sportliche Kompetenz, jetzt mit Schmadtke und auch einem Meeske zusammen, ja, die da als Geschäftsführer agieren, das Sportliche irgendwo so ein bisschen einzurahmen, ja, mit dem Geld, was man zur Verfügung hat, was jetzt auch durch Corona, durch Dieselgate und so weiter auch weniger geworden ist. Es ist immer noch extrem hoch, ja. Es tangiert mich aber als Fan nicht, weil, wie gesagt, hat es ja schon gesagt, ich kann es leider auch nicht beeinflussen. Ich finde es manchmal schade, was wir vor allem in der Vergangenheit an Transferausgaben einfach ausgegeben haben. Mit allem drum und dran war es deutlich zu hoch. Das Geld hätte man besser in die Jugendabteilung investieren sollen. Unser Nachwuchsleistungszentrum wurde auch nicht mehr gebaut. Das hätte eigentlich alles vor dem Dieselgate noch gemacht werden sollen. Kam jetzt am Ende auch nicht zustande. Und jetzt haben wir eigentlich die Probleme, dass unsere Jugendspieler nicht mehr so gut sind, dass wir sie irgendwie integrieren können. Und wir uns als Fan wieder damit auch irgendwie befassen können und auch identifizieren. Also das ist eher so mein persönliches Problem, dass man immer irgendwo die Leute dann zukaufen muss. Mit dem nötigen Geld, was wir haben, machen wir das jetzt auch relativ clever, muss ich sagen. Alle Transfers, die wir diese Saison getätigt haben, hatten Hand und Fuß. Ja, jetzt hat es mit dem Felix Klaus leider nicht mehr geklappt,
ihn nach Hannover abzugeben. Jetzt gehst du mir wieder Salz in die Wunde. Ja, schön, ja, streust.
Genau, ich muss das noch einmal kurz sagen. Es hätte mich auch gefreut, ihn weiterhin in der Region zu sehen. Ja. Jetzt geht er zu Klaus Allofs. Von daher sehen wir ihn weiterhin in der zweiten Liga, ob nun in Hannover oder Düsseldorf.
Aber, ist nicht egal.
Egal ist das nicht, nein, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen auch so der Unterschied zu einer Person, die man mit Hoffenheim zum Beispiel
in Verbindung bringt. Ist ja so, ja. Oder auch bei uns, selbst bei uns. Ja. Selbst bei uns verbindet man ja 96 komplett mit Martin Kind, obwohl er nun wirklich deutlich weniger investiert hat, oder gefördert hat, als es VW getan hat oder als es Dietmar Hopp getan hat. Das müssen wir ganz deutlich sagen. Und was mich auch erschreckt hat, Daniel, war wirklich der Absturz eurer U23, die ja wirklich jahrelang in der Regionalliga den Ton angegeben hat und das Maß aller Dinge war und wie schlecht die in der jetzt unterbrochenen Saison performt haben, das hat mich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Trotzdem glaube ich, dass Marcel Schäfer ein großartiger Mensch ist für die Jugendarbeit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Er ist ja gar nicht der Jugendkoordinator, sondern er ist ja, jetzt muss ich die Begrifflichkeiten wieder zusammenführen, Geschäftsführer, ist ja Jörg Schmadtke, den kennt er ja auch noch.
Und auch ein guter.
Er ist auch, wie gesagt, klar, auch ein guter. Und Marcel Schäfer macht ja den eher Sportdirektor-Part mit Erfahrungssammlung vom Jörg Schmadtke zusammen und hält alles soweit zusammen und ist natürlich auch die Identifikationsfigur, ja, als langjähriger Spieler des VfL auch, und der lebt halt auch den Verein und weiß
das
natürlich
auch. Das haben wir mit Staudorf auch versucht, das hat noch nicht ganz funktioniert.
Ja, kurzzeitig war er ja auch mal in Wolfsburg.
Der ist immer wieder, ich sehe den ständig, wenn ich Bundesliga schaue, sitzt der immer neben Schmadtke.
Ja, der ist immer sehr, sehr, sehr gut mit Schmadtke vernetzt. Bei uns ist es Pablo Thiam, den man ja auch noch...
Stimmt, Pablo Thiam habe ich auch noch vergessen, du hast recht.
Das ist ja der Manager der U23, aber da gab es halt zu viele Abgänge zu Anfang der Saison, die jetzt auch höher angegriffen haben, die Leute in den höheren Ligen da auch relativ erfolgreich sind. Und zu viele Abgänge und einfach die Qualität, die am Ende nicht mehr so passt. Ja. Deshalb stehen wir jetzt gerade da, wo wir sind, mit Unterbrechung und allem drum und dran. Wir hätten es 3 Jahre hintereinander schaffen können mit dem Aufstieg, haben es immer mal wieder nicht geschafft, sind gegen die Bayern gescheitert, die dann ja sogar noch die dritte Liga gewinnen am Ende und dann nicht aufsteigen dürfen. Es ist der Wahnsinn. Also aber über die U23, das sind verlorene Zeiten.
Ja, es war auch nur ein kleiner Nebensatz von mir. Jetzt mal Butter bei die Fische. Empfindet ihr es, Marco, ich fange mal mit dir an, nicht doch irgendwie als eine Ungerechtigkeit, dass für alle Vereine diese 50+1-Regel gilt, aber eben für 3, für Leverkusen, für Wolfsburg und für deine TSG nicht? Ist das nicht in irgendeiner Art und Weise dann doch eine Ungerechtigkeit? Jetzt könnte man liberal sein und könnte sagen, dann öffnen den Markt für alle. Oder aber man könnte konsequent sein und sagen, schafft diese Ausnahmegenehmigung ab. Aber erstmal grundsätzlich, ist das nicht in irgendeiner Art und Weise, weil keine Gleichheit herrscht, eine Ungerechtigkeit?
Ja, aber dieser vermeintliche Vorteil für diese Vereine hat sich jetzt für mich in den letzten Jahren noch nicht irgendwie öffentlich bemerkbar gemacht. Also es ist nicht so, dass jetzt sowohl Leverkusen oder Wolfsburg oder wir aufgrund dieser Tatsache, dass es so ist, jetzt die Meisterschaft unter sich ausmachen. Also das, ich weiß nicht genau, was da auch irgendwie so der Pferdefuß jetzt für viele Leute ist, die sich daran stören. Das, wie gesagt, ich will mir oder kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Verein in der Bundesliga, in der ersten, in der zweiten und wie wir jetzt beim Waldhof sehen, auch in der dritten, wenn es die Möglichkeit gibt, durch jemanden, der sagt, okay, Verein finde ich super, ich will mich hier in irgendeiner Form involvieren, das heißt, nehme mein Geld, dafür stehe ich dann irgendwo bei euch da halt auch auf der Inhaberliste, wenn wir es mal so nennen, ja. Da sagt doch keiner nein. Also wenn heute einer zu Eintracht Frankfurt geht und sagt, hör mal zu, wie sieht es denn aus, die schickt doch keiner weg. Also vielleicht bin ich da einfach zu naiv, aber das sehe ich halt einfach nicht, also nicht in der heutigen Zeit mehr.
Okay, also du sagst ganz klar, da ist jetzt nicht die Ungerechtigkeit, weil eben die Meisterschaft nicht unter diesen Teams ausgemacht wird. Daniel, wie würdest du das beurteilen? Erkennst du da schon eine Ungerechtigkeit? Und ich erweitere die Frage, und das ist gemein für dich, vor allem im Vergleich zu, nehmen wir mal den SC Freiburg.
Ja, ich find die Diskussion sehr, sehr schwierig, weil ja, wir sehen es gerade auch an der Hertha, wenn ein Investor kommt und alle sind sich einig, dass er sein Geld damit mit reinbringt, da hast du als Fan ja auch nur die Wahl zu sagen, okay, mit dem identifiziere ich mich nicht, ich steige da aus, wechsle den Verein. Und wir hatten ja schon diskutiert, dass das gar nicht so einfach ist, sondern eventuell, dass man nur ein bisschen distanzierter ist mit seinem Verein. Und an der Hertha sehen wir jetzt auch, da wurde mächtig investiert in teilweise gute Spieler. Ja, unser Ex-Trainer Bruno Labbadia ist halt gerade da an der Seitenlinie aktiv, kriegt es aber scheinbar nicht hin, diese Spieler irgendwie so zu integrieren, dass das dann auch wieder zwischen Transferausgaben und dem Tabellenplatz irgendwie ja, eine gerade Linie ergibt. Also das ist schon schwierig, jetzt auch wenn ihr sagt, okay, in Frankfurt kommt ein Investor, ja, ich kenne die Frankfurter Szene eigentlich auch relativ oft nur aus dem Fernsehen. Wir sehen es bei den Auswärtsspielen auch. Da sind immer sehr, sehr viele auch aktiv. Ich glaube nicht, dass man das so einfach hinnehmen würde. Also finde ich ein bisschen schwierig, aber so aus der Distanz und ja, mit meinem Background als VfL-Fan, da jetzt großartige Töne den anderen Vereinen gegenüber zu sagen und ich mag den SC Freiburg. Ich glaube, da würde auch kein Investor reingehen, weil man es selber nicht möchte, weil man seine Identität auch wahren möchte mit dem Konzept, das man hat. Nicht umsonst sind die Trainer sehr lange dort aktiv, wie Christian Streich. Man möchte diese Jugendspieler auch fördern. Es ist eine ganz tolle Sache, was Freiburg da macht und das verdient auch den höchsten Respekt. Wie gesagt, ich kann da immer nur positiv draufschauen. Hätte irgendwie auch gerne, dass mein Verein so herumhantieren würde, zumindest mit den Jugendspielern, dass man ja mehr Identifikation in den Verein bringt, dass die Leute sich damit identifizieren, dass man eine gerade Linie irgendwo auch findet. Aber es ist halt nun mal nicht so.
Ich glaube, die einzige Thematik, die mit dem Thema in einem Verein oder bei den Fans dann eben entsteht oder wächst, ist die Anspruchshaltung. Also in Hoffenheim kann man das ganz deutlich merken. Das kannst du ja auch quasi nach jeder Niederlage nachlesen. Wenn man weiß als Fan, dass da wirklich sehr viel Geld auf dem Festgeldkonto ist, wie es so schön heißt, ja. Wie kann man sich denn damit zufrieden geben, dass man im Falle wie jetzt gegen einen Abstieg oder irgendwo im Mittelfeld rumdümpelt? Das ist für viele ganz schwer zu verstehen. Und genau das wird auch in Berlin passieren. Da weiß auch jeder, hör mal zu, da ist doch unheimlich viel Kohle da. Warum holt ihr euch jetzt nicht mal irgendwie 2, 3 Top-Kracher und dann läuft es da nach vorne? Das hast du natürlich nicht, diese Erwartungshaltung, wenn du so wie bei jetzt, ich nehme wieder Eintracht Frankfurt, sagst, okay, so viel Kohle ist da, das kann investiert werden und dann ist Feierabend. Mehr geht halt auch nicht. Und dann weiß jeder Fan, okay, das reicht halt nun mal für die und die Spieler und für diese Qualität im Kader und damit kannst du halt nicht um die Meisterschaft mitspielen. Wenn das fest verankert ist und alle damit happy sind, genauso wie der SC Freiburg, mir fällt jetzt spontan kein Freiburger Fan ein, der sagen würde, du, also wir hätten schon Bock mal da irgendwie um die Champions League Plätze zu spielen, ja. Das gibt es da scheinbar nicht. Und es ist auch okay so. Ist auch in Ordnung. Ja. Jetzt kriegt man ein neues Stadion in Freiburg. Auch schön. Vielleicht wachsen damit jetzt ein bisschen so die Ambitionen. Aber das, wie gesagt, das kommt vom Standing her. Wir lassen jetzt die Bayern die ganze Zeit irgendwie außen vor. Aber
ja, hast recht, ja.
Da würde man sich mit überhaupt nichts weniger als der Meisterschaft abgeben wollen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Ja.
Ja. Ich würde auch noch ganz kurz mal auf den Punkt eingehen, den du angesprochen hast, welcher Fan oder welche Vereine würden denn ablehnen, wenn jemand mit Geld wählen würde. Ich denke, da hast du schon recht. Natürlich wäre das mutmaßlich so, dass sich keiner beschweren würde, dass da jemand kommt, der sagt, ich investiere hier und da würden jetzt nicht massenhaft Fans abwandern. Die Frage ist halt immer nur, inwieweit wird Mitbestimmung eingeschränkt. Und da ist ja nun durch die 50+1-Regel geregelt, dass du schon noch eine Mitbestimmung über den Verein hast. Und das ist halt bei euch und bei Leverkusen nicht so. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt Umgehungskreisläufe. Auch bei Bayern München werden die Mitglieder jetzt irgendwie keinen Karl-Heinz Rummenigge absetzen. Und RB Leipzig ist noch ein ganz, ganz anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es so, dass du natürlich, das Geld ist nicht das Problem, sondern dieses komplette sich ausliefern in die Hände eines Investors. Jetzt kann es gut gehen wie bei Dietmar Hopp, es kann gut gehen wie bei VW, es kann aber auch schlecht sein, wenn wir nach Uerdingen schauen oder wenn wir nach München schauen, wo Investoren aussteigen und diese Vereine einfach kurz vor der Pleite stehen. Und da ist dann natürlich die Frage, ist das dann noch gut und ist das richtig und sollte der Volkssport Fußball sich, Marco, wie du es ja quasi, ich will nicht sagen gefordert hast, aber zumindest mal angedacht hast, sich dann doch mehr öffnen und ist das der richtige Weg, zu sagen, wir müssen uns dem Kapital öffnen, damit es überhaupt hier weitergeht oder muss man dann, ja, macht man eine Gewissensprüfung, was macht man? Also ich will Dietmar Hopp jetzt nicht unterstellen, dass er irgendwann sein Geld rauszieht und sagt der TSG so, jetzt tschüss, ich bin jetzt weg und ich verkaufe das für 1 Euro an den Meistbietenden. Also das wird nicht passieren. Und auch VW wird nicht sagen, wir geben jetzt den VfL mal eben einfach so auf. Aber es gibt halt Investoren, die tun das. Also da ist dann die Frage, wenn du dich Investoren öffnest, wie kannst du da Mechanismen einbauen, dass eben sowas wie in Uerdingen nicht passiert?
Ja, aber das ist ja was völlig, also ich meine, jeder gesunde Menschenverstand erkennt ja, wenn jetzt irgendein Scheich aus Dubai erkennt, du ist eigentlich gerade ganz schick, dass ich mir einen Fußballverein halte, ja, und guckt sich dann in England um, der weiß bis zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht einmal, wer noch in der Liga kickt oder kennt einen Kader. Das ist, da unterstelle ich definitiv, dass es quasi echt so ein Hobby ist. Aber jetzt bei Investoren, die einen Bezug zu dem Standort haben, die Geschichte des Vereins quasi viele Jahre mitbegleitet haben, ist es ein völlig anderer Beweggrund. Ich war neulich völlig geschockt, als ich irgendein Champions-League-Spiel geguckt habe in Frankreich. Keine Ahnung, welcher Verein es war, der jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Champions League gespielt hat. Der gehört einer ziemlich populären Schauspielerin. Ja, da fehlt mir auch jegliche Fantasie zu sagen, was macht die denn da? Ja, das ist quasi
nur. Aber wie verhinderst du das, weißt du? Also ja. wenn du sagst, du liberalisierst das alles und du sagst, du gibst das frei und Investoren können da komplett einsteigen, die Frage ist halt eben, wie verhinderst du solche Verhältnisse? Also wie kannst du dafür sorgen? Und ich nehme jetzt mal Dietmar Hopp als ein Positivbeispiel, auch wenn wir vielleicht gleich am Ende nochmal ganz kurz auf, weil da möchte ich kurz echt drüber sprechen, was da auch für negative Auswüchse sind, jetzt nicht in Bezug auf die TSG, mehr so in Bezug auf gegnerische Fans. Wie willst du das verhindern, dass das dann, oder wie willst du dafür sorgen, dass dann Investoren kommen wie Dietmar Hopp der es gut meint, der aus der Region kommt, der in dem Verein sich engagiert, der auch wirklich mit Herzblut dabei ist, der die ganze Region ja auch, das müssen wir ehrlicherweise sagen, also der fördert die ganze Region und der hat nicht nur die TSG, sondern noch viele, viele andere und ist da wirklich, was das angeht, was die Sportförderung angeht, was Jugendförderung angeht, ist er wirklich ein Vorzeigebeispiel, ein Paradebeispiel. Aber wie kannst du dafür sorgen, dass es eben nur Dietmar Hopps sind und nicht eine berühmte Schauspielerin?
Also ich glaube nicht, dass man das irgendwie wirklich trennen kann. Ein aktuelles Beispiel ist ja auch Kaiserslautern, als man da eben irgendwie kurz vor dem Ende stand und dann irgendwelche dubiosen Investoren aus sonst wo gesagt haben, okay, komm, da steige ich jetzt mal mit ein. Da muss der Verein dann selbst entscheiden, ist das, was wir wollen? Ja, also schwierig, also absolut wirklich schwierig.
Oder sind da die 20 Jahre, sind die 20 Jahre vielleicht schon, dass man sagt, man muss 20 Jahre erheblich gefördert haben. Ist das so ein Mechanismus, wo man sagen kann, damit kann man das wirklich verhindern, würde aber dem widersprechen, dass man sagt, wir müssen uns mehr öffnen?
Ja, ehrlich gesagt, da würden mir 10 Jahre schon reichen. Ja, das würde schon ganz viele aussperren, definitiv. Weil du beschäftigst dich nicht irgendwie über so einen langen Zeitraum. Das ist, also
aber schon,
10 Jahre,
aber es braucht
10 Jahre eine Verbundenheit mit dem Verein finde ich absolut ausreichend und als Indikator wirklich aussagekräftig.
Aber es braucht doch dennoch einen Regulationsmechanismus, der irgendwie verhindert, dass da jemand nur eben, wie du es gerade gesagt hast, und das ist ein tolles Beispiel, ja, sein Hobby auslädt oder nicht weiß, wohin mit seinem Geld, ach komm, ich leiste mir mal, tolle Formulierung, einen Fußballverein. Also irgendwas müssen wir da schon haben. Sind wir uns, da haben wir Konsens, ja?
Absolut, klar.
Okay, das würde ja dafür sprechen, wir vielleicht modifizieren wir die 50-1-Regel, aber irgendeine Regel muss es geben, um eben genau diese, ich nenne sie mal ganz bewusst Heuschrecken, abzuschrecken und eben nicht dafür zu sorgen, dass die sich hier engagieren. Bevor wir, weil ich will auch noch mit RB Leipzig ganz kurz, das machen wir ganz kurz, wir sind ja schon sehr weit in der Zeit. RB Leipzig, vielleicht ganz kurz, Daniel, für dich etwas, wo du sagen würdest, ja, du hast ja Hoffenheim beschrieben in der Hinrunde der ersten Bundesliga-Saison mit jungen, frischen Spielern, offensiven Fußball, wirklich Fußball, der auch hätte begeistern können, wenn man ein neutraler Zuschauer ist. Gilt das da nicht alles auch für RB Leipzig und ist damit RB Leipzig auch an sich etwas, wo wir sagen können, das bereichert den Fußball oder ist das dann doch vielleicht der Schritt zu viel?
Ja gut, also ich glaube bei RB Leipzig haben wir noch den Unterschied, dass wir da kein Dietmar Hopp, keine Person haben, auch wenn Mateschitz da derjenige ist, dem Red Bull dann auch gehört oder Rasenball, wie auch immer. Ich finde es toll, wie sie Fußball spielen, ja, mit Nagelsmann, mit allem drum und dran. Das gesamte Konstrukt RB halte ich dennoch für fragwürdig, weil genau aus den Gründen, es könnte irgendwann mal uninteressant sein für den Inhaber. Ich weiß auch nicht, inwieweit er Geld rausziehen möchte aus den Erfolgen, ja, als Wirtschaftsunternehmen. Könnte irgendwann weg sein. Was läuft dann mit dem Verein ab? Sehe ich etwas fragwürdig, weil man eben auch nicht verwurzelt ist in der Stadt.
Genau,
ja, also, hast du recht. Mit Salzburg könnte ich das jetzt noch verstehen, ja, dass man Salzburg.
Aber er macht es ja überall, ne? Er macht es in der Formel 1, er macht es im Eishockey, er macht es in New York, er macht es in Leipzig, überall. In
Brasilien seine Scouts, überall das Scouting-System ist wirklich perfekt, wunderbar. Das freut mich, sowas hätte ich auch gerne. Könnte man mit VW sicherlich auch wieder aufbauen, aber scheinbar hat sich damit noch niemand weiter befasst. Aber ansonsten, ja, sehe ich das Ganze schon sehr kritisch.
Okay, und wobei wir ja sagen müssen, formell ist 50-1 gewahrt. Der Mitgliedsbeitrag in Leipzig ist nur, Marco, im Gegensatz zu euch, so hoch, dass da wirklich nur Leute Mitglied werden können, die halt irgendwie auch zum Kapital gehören. Und das Kapital nimmt dem Kapital halt auch irgendwie nichts weg. Also von daher ist es wahrscheinlich dann doch eher zu kritisieren. Aber Marco, wie siehst du das? RB Leipzig für dich dann auch ein Projekt, wo man sagen kann, ja, warum nicht?
Also ich sehe es ähnlich wie Daniel. Es ist wirklich schön anzusehen. Ja, mir gefallen Spiele von RB Leipzig. Das mag jetzt vielleicht zum größten Teil an der Philosophie oder an der Spielweise von Nagelsmann zu liegen, die mir auch in Hoffenheim schon sehr gut gefallen hat. Die Gefahr ist in Leipzig mit Sicherheit größer oder eine andere, als sie jetzt in Leverkusen, Wolfsburg oder Hoffenheim sind. Da wird man sehen, was passiert in Leipzig, wenn der Erfolg mal wegbleibt. Ja. Da könnte es kritisch werden. Wobei ich hier gerne, und das wollte ich vor ein paar Minuten schon machen, eine Frage gerne an den Daniel stellen wollte. Was wäre eigentlich passiert, wenn ihr in einem dieser beiden Relegationsjahre abgestiegen wärt?
Möchte ich mir gar nicht ausmalen. Nein, also VW wäre ja nicht ausgestiegen. Wir hätten kleinere Brötchen backen müssen, mit allem drum und dran. VW wäre aber weiterhin ja, weil sie mit der Stadt verbunden sind und auch mit der GmbH und so weiter, das würde alles so weiter funktionieren. Wahrscheinlich hätte man sogar sagen können, wir hätten jetzt nochmal investiert, ähnlich wie Stuttgart es gemacht hat, nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, um dann den Direktaufstieg wieder zu machen und nicht wieder HSV mehrere Jahre zu brauchen, um eventuell wieder zurückzukommen. Okay. Also man wäre ganz klar, würde Volkswagen weiterhin auch hinter dem Verein stehen.
Und was wäre in Hoffenheim?
Und hier glaube ich, das wäre in Leipzig nicht der Fall. Ja, dass wenn aus irgendwelchen Gründen, ich könnte jetzt sagen, wenn man irgendwie eine halbe Saison mit 12 verletzten Stammspielern durchspielt und du irgendwo unten rumdümpelst und das am Ende wirklich blöd läuft und du rutschst durch, glaube ich nicht, dass man in Leipzig, sage ich mal, sagen würde, okay, das war jetzt ein Ausrutscher, wir stocken nochmal nach und gehen das Thema nochmal an.
Und in Hoffenheim?
Ja. In Hoffenheim bin ich davon überzeugt, dass jetzt zu Zeiten von Dietmar Hopp quasi ein Abstieg auch als Ausrutscher gesehen worden wäre. Ja? Wobei ich auch hier glaube, dass das ein einmaliger Fall war. Man wird sehen, wie es irgendwann mal sein wird, wenn die Führung nicht mehr Dietmar Hopp ist. Ja, sondern die Liebe, sage ich mal, der Nachfolger ist vielleicht nicht mehr ganz so groß wie TSG Hoffenheim. Und wenn man dann es nicht geschafft hat, auf eigenen Füßen zu stehen und es kommt irgendwann zum Super-GAU, wird man sehen.
Bin ich skeptisch im Moment. Wie ist denn die Nachfolge geregelt überhaupt? Also bei Wolfsburg brauchen wir uns keine Sorgen machen. VW wechselt zwar die Chefs, aber VW bleibt als Konstrukt erstmal erhalten. Wie ist es bei Dietmar Hopp? Wenn der, ich meine, er ist jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Ist die Nachfolge in irgendeiner Art und Weise geregelt?
Vielleicht so wie jetzt bei der Präsidentschaftsübergabe im Golfclub St. Leon.
Ah, okay. Hält er seine Anteile immer noch über diesen Golfclub?
Also weiß ich nicht genau, aber wie gesagt, da hat jetzt auch Daniel quasi übernommen, ja, die Präsidentschaft.
Aber nicht unser Daniel hier? Nein.
Nein. Ja, Daniel Hopp. Einer der beiden Söhne.
Gerade.
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dahingehend so geregelt ist. Ja. Hoffen wir mal, dass wir das noch lange, lange vor uns herschieben.
Also ketzerisch Erbmonarchie?
Möglich. Also ja, ohne... Okay.
Okay. Ich würde mit dir ganz kurz, Marco, noch darüber sprechen wollen. Dietmar Hopp, natürlich, wie gesagt, als Förderer in eurer Region, glaube ich, ist es völlig unstrittig und deswegen bewerte ich ihn da auch, was das finanzielle Engagement angeht, positiver als unser Martin Kind, der eben nicht investiert, der nicht gefördert hat, der nicht die Region stärken wollte, sondern der im Prinzip wenig Geld investiert hat, um daraus mehr zu machen. Das kann man natürlich wirtschaftlich erstmal gut finden, das ist ja auch völlig okay. Also jemand gibt Geld und möchte daraus mehr machen, das ist ja, das wollen wir alle, ja, wir verschenken ja alle nicht unbedingt gerne Geld, sondern immer nur das, was wir auch entbehren können. Deswegen unterscheide ich da schon deutlich zwischen der Förderung von Dietmar Hopp bei Hoffenheim als bei der als zwischen und zwischen der Förderung von, ja, Förderung kann man nicht sagen, als zwischen Investitionen von Martin Kind bei Hannover 96. Das ist schon ein Unterschied, deswegen hat er auch die Ausnahmegenehmigung nicht bekommen. Aber was mir Sorge bereitet, ist, natürlich, Anfeindungen gegen Personen sind per se immer abzulehnen. Ne? Also egal, gegen wen es geht, das ist immer abzulehnen. Es ist unmöglich, Fadenkreuze auf irgendwelche Köpfe zu machen. Das geht nicht, das ist völlig abzulehnen. Aber es fing ja auch viel harmloser an mit irgendwelchen Schmähgesängen. Dann gab es bei euch im Stadion aber dann Boxen, die dagegen und Störgeräusche gemacht haben. Damit habe ich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, ein Problem. Und auch wie er vor Gericht gegen solche, so Schmähgesänge, die zum Fußball, das kann man jetzt gut oder schlecht finden, irgendwie dazugehören. Wir in Hannover schreien, alle Braunschweiger töten, wollen das natürlich auch nicht tun. Aber diese, wie gesagt, Störgeräusche und wirklich Gerichtsverfahren mit horrenden Forderungen, von Dietmar Hopp gegenüber dann natürlich Auswärtsfans, dann dieses unsägliche Spiel Bayern gegen, wobei noch immer, Fadenkreuze gehen nicht, aber dann trotzdem dieses Spiel, das fand ich jetzt nicht lobenswert, das fand ich eher schlimm. Wie beurteilst du das, wenn da wirklich jemand so auch Einfluss nimmt, einmal im Stadion, dass da im Stadion Gästefans wirklich akustisch belästigt werden, ist das okay, weil man sagt, okay, wer solche Gesänge macht, der muss damit leben, oder muss er nicht drüber stehen?
Schwierig. Also auf jeden Fall ist klar, wir können keine Maßnahmen gutheißen, die zu wirklich gesundheitlichen Schäden von Personen führen, wie jetzt halt auch Beschallungsanlagen und was auch immer damals vorgefallen ist und wer das war, lassen wir mal dahingestellt. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn du halt Funktionäre oder auch Spieler, wenn du die persönlich angreifst. Ich finde es persönlich auch nicht gut, wenn man Werner die ganze Zeit, als er noch in Leipzig gekickt hat, ja. Fand ich auch absolut unterhalb der Gürtellinie. Muss nicht sein, ist völlig daneben. Man kann sachlich Fangruppen oder gegnerische Fans beleidigen. Da habe ich überhaupt keinen, da sind wir alle mit involviert dann. Aber mir jetzt Einzelne rauszupicken, Funktionäre, Spieler oder wen auch ihn, finde ich generell blöd. So. Und jetzt ist es halt nun mal so, ich meine, du hast ja vorhin gesagt, Dietmar Hopp ist nicht mehr der Jüngste. Ja, hat wirklich in seinem Leben durchweg alles erlebt und unheimlich viele Dinge richtig gemacht. Ja. Und ich will noch an der Stelle kurz erwähnen, wir haben vor ein paar Wochen hat die Dietmar Hopp Stiftung die 1-Milliarde-Grenze an Spenden und Investitionen für soziale Zwecke überschritten. Da hast du halt nun mal als die Person, die das quasi alles zu verantworten hat, hätte ich auch, ehrlich gesagt, eine ziemlich dünne Haut, wenn da draußen irgendwelche Vollidioten sind und mir 90 Minuten lang irgendwelche Beleidigungen an den Kopf schmeißen.
Aber da musst du nicht drüber stehen, wenn du dich im Fußball engagierst. Du hast ja gerade gesagt, es gehört. Ja, gut, ich meine, natürlich, noch einmal, es gibt jetzt auch ganz viele, die ihn auf seinen Spruch im Frühjahr hinweisen, dass wir im Herbst einen Impfstoff haben. Ich glaube, CureVac ist noch nicht so weit. Also, das ist natürlich alles, kann man sagen, vielleicht ist es drüber und das hat auch da mit dem Fußball nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, es ist so eine Spirale, in der sich gerade alle befinden. Angefangen von Schmähgesängen, die ich noch relativ harmlos fand, dann Gegenmaßnahmen und dann schaukelt sich das natürlich hoch. Ja, das schaukelt sich hoch. Jeder, der schon mal auswärts gefahren ist und der weiß, da gibt es, beim Fußball ist so eine gewisse Atmosphäre und ich will damit nicht irgendwelche Gesetzesübertretungen in irgendeiner Art und Weise gutheißen, aber das, manchmal gehen die Gäule mit einem durch und dann kommen solche Sachen, wie gesagt, nicht diese Banner in letzter Zeit, sondern eher so der Anfang davon. Und dann ist die Frage, muss man dann wirklich Heranwachsende so vor Gericht zerren, dass man die finanziell komplett auf die Unterhose auszieht, dass die quasi ihr Leben lang dafür zahlen? Das ist die Frage, muss das sein? Muss man da nicht vielleicht sagen, okay, pass auf, du kriegst einen Denkzettel, der ist berechtigt, Denkzettel hat noch keinem geschadet, aber so massiv, wie es gemacht wurde, ist die Frage, ist das nötig oder gerade wenn man weiß, Mensch, wirklich, rein von der Förderung und rein von dem vom karitativen Aspekt gibt es da auch wenig zu diskutieren, wenig zu kritisieren. Aber dann ist die Frage, muss man dann nicht doch eine dickere Haut haben?
Ja, schwer zu sagen, ja. Also, wie gesagt, ich kann das wirklich zu einem gewissen Teil absolut nachvollziehen, weil es spielt ja bei so einer Person des öffentlichen Lebens auch irgendwo eine Rolle. Was muss denn erst passieren? Und du sagst ja selbst, es fing an mit Transparenten,
ja.
Dann dies, dann haben Beleidigung, was ist das nächste? Steinwurf von irgendwas?
Okay, oder, okay, das ist ein Argument, ja.
Irgendwo bist du halt an dem Punkt, du sagst, okay, jetzt ist mal Schluss, ja, und schießt halt auch mal zurück mit den Möglichkeiten, die du hast.
Aber nicht zu früh, weißt du?
Ja.
Oder Daniel, ich hole dich nochmal kurz rein. Du bist ja jetzt nicht emotional beteiligt als Hoffenheimer, sondern wie siehst du das?
Ja, also ich glaube auch, das Thema Hochschaukeln, da haben beide Seiten nicht richtig agiert, auch mit der Beschallung. Das finde ich auch absolut. Also wenn man sich jetzt mal wieder in die Situation der Fans dann versetzt, die dann auch in dem Block stehen. Also ich hätte keine Beschallungsanlage gerne vor mir, die mich jedes Mal auspiept, wenn ich meinen Mund aufmache. Ich glaube auch, dieses Hochgeschaukel, das war schon unnötig, dass man dann als Hopp auch noch die Leute vor Gericht ziehen muss. Da bin ich auch eher bei dir, Tobias, einen Denkzettel verpassen, alles ist gut, abhaken und hoffen, dass das in der Zukunft auch dann nicht mehr passiert. Ja. Also ich glaube, es geht nicht so, wie es da jetzt gemacht wurde. Ja, mit allem drum und dran, egal welche Seite das jetzt war, auch Spielunterbrechungen und allem drum und dran. Es war teilweise echt ein Fremdschämen, vor dem Fernseher sich so etwas anzusehen. Hat mich irgendwie traurig gemacht über die gesamte Situation oder über den gesamten Fußball hinweg, dass man eine Anfeindung einer Person gegenüber auch so krass da sein Wort über verlauten lässt und anstatt auf das Spielfeld zu schauen. Weil, ja, ich habe jetzt bisher noch nicht gesehen, dass Dietmar Hopp derjenige ist, der den Ball in den Giebel schießt und dafür verantwortlich ist, dass mein Verein jetzt dann verliert. Also, ja, aber ist nun mal so, wie es jetzt passiert ist. Aber als Außenstehender waren das schon heftige Szenen, ja.
Ja, aber von beiden Seiten würde ich ganz klar sagen. Also ich möchte nicht gutheißen, dass man da Menschen persönlich beleidigt und bedroht. Das ist, da bin ich auch bei dir, Marco. Da ist auch irgendwo relativ schnell eine Grenze erreicht, bei der man sagen muss, es reicht jetzt. Auf jeden Fall. Ich denke, beide Seiten haben sich da nicht klug verhalten. Ich glaube, das ist ein Konsens, den wir hier schließen können. Und damit würde ich fast sagen, weil wir haben eigentlich alles abgehandelt und wir haben wirklich lange gesprochen. Ich fand es sehr, sehr angenehm. Ich fand es auch schön, wie ihr mir so ein bisschen einen Einblick gegeben habt in eure Gefühlswelt, wie sich das auch so anfühlt, welche Beweggründe es gibt, Fan von entweder Hoffenheim oder Wolfsburg zu sein. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Marco, bei dir, dass du so spontan, weil ich habe dich gestern erst gefragt, so spontan Zeit gefunden hast und auch so viel Zeit gefunden hast. Ich erinnere mich noch an unser Fan-Interview vor einem Spiel von 96 gegen Hoffenheim. Also ich kann mich nur bedanken bei dir. Vielen, vielen Dank und es war sehr angenehm, mit dir zu sprechen.
Danke, ich danke dir für die Einladung, hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Und Daniel, natürlich bei dir bedanke ich mich auch. Ich bedauere sehr, dass du nicht mehr in Hannover wohnst. Sonst hätte ich gesagt, wir treffen uns hier mal auf einen Kaffee, wenn die ganzen Maßnahmen mal irgendwann in 2022, 2023 vorbei sind. Aber auch so hat mich das sehr gefreut. Und der VfL ist mir auch nicht ganz fremd. Von daher, das war eine runde Sache. Also ich danke euch herzlich, Daniel, wirklich auch dir. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast eine Stunde gesagt und wir haben deutlich überzogen.
Ja, ich muss das gleich wieder bei der Familie gut machen. Passt schon. Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das kriegen wir auch alles hin, auch mit dem Kaffee, wenn ich mal wieder im Norden bin. Ja, wenn alles sich ein bisschen beruhigt hat, kriegen wir das auch sicherlich hin. Danke dir erstmal für die Zeit, für den tollen Podcast und ja, vielen Dank. Lieben Gruß in die Runde. Wünsche euch noch einen schönen Abend und wir hören uns.
Ja, das würde ich auch sagen. Und liebe HörerInnen, ich danke euch auch für die Aufmerksamkeit, dass ihr wieder zugehört habt bei Tobis Nachspielzeit. Ich freue mich darauf, dass wir uns wieder hören werden, wenn wir über den großen Fußball sprechen, nicht nur über den kleinen Fußball hier bei uns am Maschee. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, bleibt bitte alle gesund, bitte seid vernünftig, bitte haltet Abstand, tragt eure Maske und bis bald. Ciao.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.